herzlich willkommen zum Draußentester. Heute starten wir ganz leise in die Rauhnächte. Gemeinsam mit dem bayerischen Rauhnachtsexperten, Buchautor und Kabarettisten Karl-Heinz Hummel. Und wer weiß, falls einer von euch noch immer ganz sehnsüchtig nach der Liebsten oder dem Liebsten fürs ganze lange Leben sucht. Ja, vielleicht findet ihr gleich den entscheidenden Hinweis.
Wenn die Zeit so stark verweht, wenn das Jahr aufs End zugeht, wenn der Bergwald eisig schweigt, wenn die Sonne sich kaum mehr zeigt,
wenn die Geister rum sich treiben, wenn die Toten Kegel scheiben, wenn vorübergeht das Jahr, ja, dann sind die Rauhnächte da.
Zorn wendet sich zur Thomasnacht, da beginnt die Geistermacht. Leg dich falsch ins Bett hinein, auf dass dir dein Schatz erscheint.
In der Christnacht ist's soweit, rettes Viech und prophezeit. An Silvester heut die Start, da geht's um die wilde Jagd.
Kleine Kinder zerrissen's Gewand, die Frau Bercht zirkt umeinand. Schenkst dir Brot und Butter dick, dann bringt's nächste Jahr dir Glück.
Raucht's die Stuben, raucht's das Haus.
Raucht's die Besengeistern aus.
Raucht's gut aus, sonst tut's euch leid.
Rauhnacht, Rauhnacht, Rauhnachtszeit.
Ja, Rauhnacht, Rauhnacht, Rauhnachtszeit, sagt zum Schluss Karl-Heinz Hummel, ein echter Experte in Sachen Rauhnächte. Er hat ein Buch über die Rauhnächte geschrieben, aber er schreibt auch über andere Sagen, Bücher und er tritt ganz gerne im Dezember auf mit einem Programm, das da heißt Rauhnachtssagen. Ihn begrüße ich heute in unserem Podcast. Karl-Heinz Hummel, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Rauhnacht, das ist irgendetwas sehr Altes, das fast vergessen ist, aber Sie kämpfen gegen das Vergessen an. Was sind Rauhnächte?
Und die Rauhnächte sind die Zeit, die man als Zeit zwischen den Jahren nennen kann. Also ich denke, ein wichtiger zeitlicher Zeitpunkt ist die Wintersonnenwende, der 21. Dezember, der sicher schon immer das Leben der Menschen geprägt hat. Dann natürlich die gesamte Weihnachtszeit, die dazwischen ist. Es ist eine Zeit der Ruhe, der Dunkelheit, des Feierns. Das ist das Wichtigste, des Erzählens, des Musizierens. Also ich denke, es war immer eine Zeit, die für die Menschen wichtig war, um dort zu feiern.
Ist sie das immer noch?
Ich denke schon, selbst in unserer sehr hektischen und hellen und beleuchteten Zeit geht ein Gefühl in dieser Zeit zwischen den Jahren um, dass hier etwas anders ist. Also man nimmt sich dann doch mehr Zeit, mit Freunden, mit Familie etwas zu machen, nimmt eine Auszeit, gönnt sich etwas mehr Ruhe. Ich denke, dass das trotz der sehr hektischen und sehr durch Konsum geprägten Weihnachtszeit immer noch vorhanden ist.
Ihr Buch heißt Rauhnachtssagen aus Bayern und Tirol, ist im Alitera Verlag in 2019 erschienen. Aber allein der Titel besagt schon, aus Bayern und Tirol, dass das auch etwas sehr Regionales ist, die Rauhnächte.
Es ist sicher im Alpenbereich oder in Alpenregionen weiter verbreitet durch bestimmte Formen oder durch bestimmte Erinnerungen oder durch bestimmte Rituale. Es beginnt eigentlich schon vorher in der Adventszeit. Es gibt dann Weihnachtssingen, es gibt Klöpfeltage, in denen Kinder umherziehen, es gibt immer noch den Nikolaus und den Krampus und es geht dann über in diese Rauhnachtstage. Die Rauhnacht selber hat vielleicht eine gewisse Renaissance momentan wieder, weil man sich an diese Riten und so weiter erinnert. Bestimmt ist sie natürlich zum einen etwas durch das Ausrauchen, also Rauch ist ja oft ein Mittel in verschiedenen Religionen oder in verschiedenen Zusammenhängen. Man raucht das Haus aus, um es zu säubern oder von bösen Geistern zu befreien. Das kann man natürlich als Spaß nehmen oder als Spiel. Aber ich denke, es ist immer noch so in einer gewissen Bedeutung für die Menschen vorhanden.
Nehmen Sie das als Spaß oder Spiel oder ist da für Sie auch etwas mehr Ernst dahinter?
Es ist vielleicht beides. Zum einen ist das Ausrauchen oder Ausräuchern ein sehr alter Ritus, der in vielen Religionen oder auch in der Geschichte der Menschen wichtig war. Man hat Kräuter entzündet und es hat einen bestimmten Wohlgeruch verbreitet und es bestimmt ja auch direkt das emotionale System des Menschen, wenn Rauch verbreitet wird. Auf der anderen Seite damit verbunden sind natürlich Geschichten, Feiern, Spiel mit dem Ganzen. Ob man es so ganz ernst nimmt oder nicht, ist eigentlich sei dahingestellt, es ist ein schöner Brauch.
Ist das eigentlich ein Brauch, der auf Europa beschränkt ist? Ist das ein reines europäisches Brauchtum, die Rauhnächte? Oder geht das darüber hinaus?
Also ich denke, diese Art der Rauhnächte, die ich jetzt kenne, sind sicher ein eher im Alpenbereich beheimatetes Phänomen. Aber viele Sagengestalten, die den Rauhnächten zugeschrieben werden, gehen natürlich weit über unsere Region oder auch über Europa hinaus. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel an Silvester oder in den Rauhnächten soll die wilde Jagd umgehen. Und die wilde Jagd, die ist sicher im Norden Europas sehr verbreitet. Es gibt aber auch bei amerikanischen Ureinwohnern in Kanada zum Beispiel die Vorstellung, dass eine wilde Jagd von Jägern in einem Kanu über den Himmel zieht. Also solche Vorstellungen sind sicher in der ganzen Welt verbreitet.
Sie schreiben in Ihrem Buch von einem Ereignis, das so eine Art Auslöser für Sie war, sich mit den Rauhnächten auseinanderzusetzen. Und zwar sagen Sie, wir verbringen die Winterfeiertage um 1983, 84 mit Freunden und Kindern auf einem Bauernhof im Zillertal. Und dass das ein auslösendes Ereignis für Sie und die Beziehung zu den Rauhnächten war. Stimmt das? Und wenn ja, was genau steckt dahinter?
Also das stimmt. Wir hatten immer Berghütten und waren mit den Kindern sehr gerne dort. Und es war genau in diesem Jahr 83, da haben wir einen alten Bergbauernhof im Zillertal über den Winter gemietet. Und ich bin rausgegangen aus dem Hof und habe gegenüber auf einem Bauernhof gesehen, wie die mit der Rauchpfanne umherziehen. Das heißt, es waren die Bewohner, sie hatten eine Rauchpfanne dabei. Sie kamen gerade aus den Wohnräumen, sind in den Stall rübergegangen. Dann auch in den Maschinenteil, haben auch die Traktoren ausgeräuchert oder angeraucht. Und das war eigentlich so der erste Punkt, wo ich auf dieses Thema Rauhnächte gekommen bin. Ich habe dann gefragt, warum macht ihr das? Und die sagten dann, das machen wir immer so in der Zeit, in den Rauhnächten, da rauchen wir das Haus aus und es bringt Wohlergehen, das bringt Segen fürs Haus und es bringt ein gutes neues Jahr oder ein gutes Leben hervor.
Lassen Sie uns mal über einige Sagen sprechen, von denen Sie in Ihrem Buch schreiben, die Sie überhaupt recherchiert haben. Rauhnachtssagen aus Bayern und Tirol. Was sind besondere Sagen? Was ist das Spezielle daran? Vielleicht haben Sie ein Beispiel.
Sagen, die in dieser Zeit beheimatet sind. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. In den Alpen, also in den auf den Almen, war ja die Ruhe damals, ist die Ruhe eingekehrt im Winter. Es lag alles voll Schnee. Und es gibt eine Geschichte, dass die Almgeister, und die Almgeister, das sind meistens Geister, die den Sommer über im Berg arbeiten und dort Bodenschätze, Gold, Silber und so weiter schürfen, dass die in dieser ruhigen Zeit aus ihren Bergwerken rausgehen und auf den Almhütten überwintern. Das ist zum Beispiel eine schöne Geschichte, die sich genau darum rankt. Es gibt aber auch weitere und ich finde da eine sehr interessante Figur. Das ist die Frau Percht. Also die Perchtnacht, das ist auch die letzte der Rauhnächte am 5. Januar, also vor Heilig Drei König. Und die Frau Percht zieht in dieser Nacht mit den, heißt es in den Geschichten, ungetauft verstorbenen Kindern umher. Und zwar zieht sie durch die Häuser und man bringt ihr eine Opfergabe in Form einer Semmelmilch dar, die lässt man über Nacht stehen. Und in der Nacht hört man dann die Frau Percht mit den Kindern davon schlürfen und sie segnet dafür das ganze Haus. Die Percht so als Sagenfigur ist so etymologisch sehr nah an der Frau Holle dran. Also das ist so ein ähnliches Wesen, also ein guter Geist sozusagen, der über allem schwebt. Erklären lässt es sich vielleicht dadurch, die Kindersterblichkeit war früher sehr, sehr hoch. Und man musste irgendwie mit der Trauerarbeit diese verstorbenen Kinder ja irgendwo verorten oder man musste sie in irgendein Reich übergehen lassen. Und man hat das dieser Frau Percht zugeschrieben. Wie weit diese Frau Percht heute noch irgendwo real da ist, der Name Berchtesgaden wird als Garten der Percht gedeutet. Das ist der ursprüngliche Wortgrund für den Ort Berchtesgaden ist.
Das ist eine ganz spannende Analyse, denn das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie entstehen eigentlich diese faszinierenden Geschichten und Sagen? Jetzt haben Sie bei der Frau Percht das schon ein wenig erklärt, den Hintergrund. Kann man das irgendwie greifen? Es gibt ja so viele Sagen und Geschichten, gerade in Bezug auf Rauhnächte. Woher kommen denn die Geschichten? Es muss ja irgendeiner da sein oder ein Anlass da sein als Auslöser.
Ich denke, es gibt eine Freude am Fabulieren und es gibt eine Freude am Erfinden oder am Deuten der Welt oder auch ein Bedürfnis danach, Phänomene zu orten. Und aus denen entstehen oder sind Sagen entstanden. Entstanden sind sie in einer Zeit, in der es keine Medien gab und in der die Erzählungen, das Erzählte, eigentlich das Wichtigste war. Und Zeit, um Erzählungen auszutauschen oder zu singen oder sonst irgendwas, war natürlich im Winter mehr vorhanden. Und deswegen sind damals Sagen, Figuren und so weiter entstanden. Es gibt gerade in den Rauhnächten noch verschiedene Wesen, die da existieren. Ich habe schon diese Bergmänner oder Alpgeister benannt. Es gibt auch weitere Fabelwesen wie die Truden. Die Trude war praktisch für schlechte Gefühle zuständig. Es gab Sagen, die sich mit den Wetterphänomenen beschäftigten und sehr stark wurden da zum Beispiel die Wetterhexen verantwortlich gemacht oder Nymphen. Diese Wesen tauchen natürlich in den Rauhnächten stärker auf und werden sozusagen dort erzählerisch beschrieben.
Sie haben vorhin ein Datum genannt. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten, wie viele Rauhnächte es gibt. Ich glaube, Sie tendieren eher zu den 4 größeren Terminen. Andere sprechen von 12 Rauhnachtsabenden oder Rauhnächten. Ja, vielleicht können wir das mal kurz ein bisschen aufbröseln.
Also insgesamt, wie gesagt, ist die Zeit verortet zwischen Wintersonnenwende, also dem 21. Dezember, und Heilig Drei König. Es gibt manche, die beginnen mit den Rauhnächten, die ab der Heiligabend, also ab der Christnacht zu erzählen. Ich finde eigentlich diese Wintersonnenwende oder auch den St. Thomasabend finde ich interessanter, weil er noch dazu bestimmte Bräuche hervorgebracht hat, wie zum Beispiel im Bayerischen Wald den blutigen Dammel. Da wird ein Umzug gemacht mit einem schrecklichen Geist, mit dem die Kinder etwas erschreckt werden und der durch die Lande zieht. Und von der Religionsgeschichte her ist der Thomasabend, also der blutige Dammel, Thomasabend, ist eigentlich so derjenige, der große Zweifler unter den Aposteln war, der immer alles ganz genau wissen wollte. Eine sehr interessante Figur. Also insgesamt gibt's die Möglichkeit, es als 12 Rauhnächte oder 9 Rauhnächte zu sehen. Bei mir, ich habe die 4 wichtigsten Daten rausgenommen, nämlich Wintersonnenwende in meinen Programmen, dann die Heilige Nacht, dann Silvester und dann die Perchtnacht, weil da sich am meisten Geschichten darum sammeln.
Also Thomasnacht wäre oder St. Thomas wäre der 21. Dezember, das ist quasi dann der Start, der Beginn der Rauhnächte.
Genau.
Da gibt es schöne Geschichten in Ihrem Buch, unter anderem eine Sage oder ein Spruch: Will beispielsweise jemand wissen, wen er heiraten werde, so muss er am Thomasabend vor dem Schlafen gehen, den Bettstaffel, also die Stufe ins Bett hinein, treten. Also das ist, ich habe meine Frau anders gefunden, aber scheint eine interessante Sage zu sein. Wo kommt sowas eigentlich her? Überhaupt ist ja mit den Rauhnächten und diesem Brauchtum sehr häufig diese, ja, so eine Art Prophetie, ein nach vorne, ein Losen verbunden, insbesondere auch in Bezug auf Partner. Wo bekomme ich meinen Partner her?
Das ist natürlich die Rauhnächte galten, wie gesagt, das haben Sie gerade gesagt, als Lostage. Und Losen heißt also Auslosen. Das Los ist ja heute noch ein Relikt aus dem Ganzen. Das heißt, man hat das Glück versucht zu vorherzusagen oder zu erkennen. Man hat versucht, die Zukunft zu benennen. Man hat versucht, irgendwo zu wissen, was ist im nächsten Jahr los. Und da gibt es dann sehr interessante und witzige Bräuche, wie zum Beispiel ein junges Mädchen, das nicht weiß, wie der künftige Partner aussieht, geht mit verbundenen Augen in den Holzschupfen und zieht dort einen Holzscheit heraus. Und je nachdem, wie dieses Holzscheit aussieht, ob es lang ist oder kurz ist oder verwachsen und so, so sieht ihr künftiger Mann oder Geliebter aus. So ähnliche Bräuche gibt es dann auch für junge Männer genauso. Und beim Bettstaffeltreten ist es so, dass man sich in dieser Thomasnacht, das hat mir meine Tante auch immer erzählt, als Mädchen umgekehrt ins Bett hineinlegen muss, und zwar da den Kopf dahin, wo normalerweise die Füße sind. Und dann erscheint einem im Traum die geliebte Person oder die zukünftige, der zukünftige Partner oder Mann. Also das sind so Vorhersagen, da gibt es ganz witzige Dinge. Und wie in Böhmen zum Beispiel ist es so, dass wenn ein junges Mädchen mehrere Partner hat und nicht genau weiß, welcher der richtige ist, dass sie die Namen auf einen Zettel schreibt und tut das Ganze in einen Knödel hinein, in die Mitte. Und welcher Knödel zum ersten, als erster auftaucht, wenn er dann gekocht wird, da ist praktisch die richtige Entscheidung drinnen. Das heißt, der dort erwähnt wird, das ist der richtige Partner. Das sind natürlich sehr witzige Sachen, die in diesen Tagen mit ausgespielt werden.
Lustige Geschichten sind es tatsächlich. Sie haben Ihre Tante angesprochen und zeigen damit, Rauhnächte sind ja ein Thema der Generationen. Wie war das bei Ihnen als Kind? Haben Sie damals schon in Bayern Kontakt zu diesem Thema gehabt oder ist das erst später in diesem Erlebnis 1983 bei Ihnen gekommen?
Also bei mir war es schon sehr früh da. Also ich hatte eine Großtante und die war eine großartige Märchenerzählerin. Das war die Tante Betty. Und wenn die zu Besuch kam, dann haben wir schon richtig Angst gehabt, weil an jedem Abend wirklich Märchen erzählt worden sind und Geschichten und Sagen erzählt worden sind. Also wir haben mit einer Mischung aus Angst und aus Spaß und aus Freude dran auf diese Geschichten gewartet. Deswegen hatte ich immer einen Bezug. Und die andere Tante, die das erzählt hat mit dem umgekehrt ins Bett reinlegen, mit der war ich als Kind sehr oft auch auf Berghütten. Und das war auch so ein Zugang für mich selber zu den Geschichten. Wenn man im Berg, also in den Alpen unterwegs ist, tauchen immer wieder Geschichten, Sagen oder Figuren auf. Und mir hat es schon immer sehr gut gefallen und mich hat es sehr interessiert. Und ich habe dann irgendwann einmal das Ganze verdichtet und nochmal mehr nachgeforscht an diesen Geschichten.
Welche Bedeutung, würden Sie sagen, haben die Rauhnächte für die bayerische Kultur? Kann man auch heute noch hier und da, ohne dass man es vielleicht sofort merkt, Rückschlüsse auf Rauhnachtssagen ziehen, weil ja der Bezug einfach da ist?
Ich denke, im ländlichen Raum auf jeden Fall mehr als in der Stadt. In der Stadt erlebt es eine gewisse Renaissance momentan, auch über Weihnachtsmärkte und sonst so, wo Räucherstäbchen und so verkauft werden oder Öle verkauft werden und plötzlich damit auch so dieses Geruchliche der Rauhnächte wiederbelebt wird. Aber in den ländlichen Bereichen ist es durchaus noch präsent, weil die Geschichten noch mehr vorhanden sind. Also ich mache auch mit einem Freund und einem Bauern, der in der Nähe von Kreuzkirchen einen Bildungsbauernhof hat. Dort machen wir ein großes Rauhnachtsprogramm in der Berchtnacht. Und der selber macht auch mit Kindern und mit Kräuterpädagogen verschiedene Angebote auf seinem Hof, um so an dieses Thema ranzuführen. Also es ist auf jeden Fall in den ländlichen Bereichen mehr präsent. Es ist aber auch wieder in den letzten Jahren ins Bewusstsein gerückt. Was sehr stark zugenommen hat und was interessant ist, das sind Perchtenläufe. Es gibt immer mehr Vereine wiederum, die wunderschöne Masken schnitzen, sich in Fell kleiden und als Perchtentänzer unterwegs sind. Also da gibt es eigentlich in der Münchner Region oder in der oberbayerischen Region wieder sehr viel mehr Zulauf zu solchen Geselligkeits- und Veranstaltungs- und Tanz- und Formen.
Sie haben Ihre Auftritte angesprochen. Jedes Jahr im Dezember und auch im Januar treten Sie mit einem bayerischen Live-Hörspiel auf. zum Thema Rauhnächte, Rauhnachtssagen. Wer kommt eigentlich zu Ihnen? Wer ist das Publikum?
Alle möglichen Menschen, die am Thema interessiert sind, von 6 bis 90 Jahren. Es ist wirklich sehr interessant. Es ist ein sehr altersübergreifendes Thema. Es gibt 6-Jährige, die mit großen Augen zuschauen. Es gibt alte Menschen, die sich selber erinnern. Und interessant ist auch bei manchen Auftritten, dass es wirklich weiter als über den bayerischen Raum hinausgeht. Ich erinnere mich an einen Auftritt in der Nähe von München am Deininger Weiher, und wir haben gespielt, und es kamen dann 2 Helfer aus der Küche raus, die mit zugehört haben in der Gastwirtschaft, in der wir gespielt haben. Der eine kam aus Rumänien, das andere waren Afrikaner, und die haben dann zugehört, und anschließend hatten wir ein ganz nettes Gespräch. Der Rumäne hat erzählt, seine Großmutter hätte das aber so erzählt und so erzählt, und der afrikanische Küchenhelfer hat dann auch erzählt, in seinem Dorf gibt es auch die und die Sagen. Also das Thema Sagen und Erzählungen, das rührt die Menschen sehr an. Also ich denke, es geht so ein bisschen an dem rationalen Kern des Denkens vorbei. Es geht so in ein mystisches, märchenhaftes Teil des Gehirns über, wenn man sowas spielt. Und von daher ist so eine kindliche Öffnung zu dem Thema sehr oft zu verspüren. Und das ist sehr schön, wenn man das mitbekommt.
Wie sieht Ihr Programm aus an so einem Abend? Was genau passiert da auf der Bühne?
Also wir machen eine Mischung aus Musik. Erst die Hälfte sind musikalische Titel, die sehr gut reinpassen. Es ist Musik mit 2 Hackbrettern, Klarinette, also Kontrabass. Ich mache etwas Percussion dazu und Gitarre. In den Geschichten werden Stimmungen produziert, aber von Live-Instrumenten, also von, es wird Wind hergestellt, wenn wir Wind brauchen, mit einem kleinen Windgerät, alles ist sichtbar, wie das entsteht. Die Instrumente unterlegen die Texte. Also die Hälfte sind Geschichten und Erzählungen, die andere Hälfte ist Musik. Gegliedert ist es in die 4 wichtigen Rauhnächte. Es beginnt mit der Thomasnacht, geht über in die Weihnachtszeit, also den Heiligabend. Da ist die Geschichte eine sehr schöne Geschichte, dass an Heiligabend im Stall die Tiere zu reden anfangen und auch die Zukunft hervorsagen. Da gibt's sehr lustige Geschichten von zum Beispiel von einem Bauernknecht, der sich heimlich im Stall verbirgt und den Ochsen zuhört. Und die erzählen dann, dass dem Bauern ein schlimmes Unglück bevorsteht. Und er kann ihn aber dann davor retten, weil er das ja mit gehört hat. Oder es gibt eine Geschichte, in denen dann das Wasser, der Wasserbrunnen im Stall plötzlich mit Wein gefüllt ist und der Knecht trinkt das aus. Also die sprechenden Tiere sind ein Phänomen, die an Weihnachten da sind. Das ist die Mitte des Programms zur Pause dann mit der Weihnachtszeit. Danach kommt Silvester, das Thema ist wilde Jagd und Umzug und eine Räubergeschichte, wo der Teufel mit den Kartenspielern sich verbündet, weil die bedroht, weil die an Silvester Karten spielen. Und am Schluss geht es in diese ganzen Percht-Sagen über. Das ist dann der 5. Januar, der Übergang in die Perchtnacht. Aber insgesamt die Hälfte ist Musik, die sehr stimmungsvoll dazu passt, und die andere Hälfte sind die Geschichten und Erzählungen.
Nun führen Sie das ein paar Mal auf und natürlich auch regional verständlicherweise, aber gibt es für Nicht-Bayern eine Möglichkeit, dabei zu sein? Gibt es Videos, DVDs, CDs vielleicht?
Es gibt noch eine CD, da gibt es aber nur noch Restexemplare bei mir. Es ist auch am schönsten, das Ding sich live anzuhören oder anzuschauen.
Jetzt mal eine ganz persönliche Frage, Karl-Heinz Hummel. Wie begehen Sie zu Hause die Rauhnächte? Was passiert da?
Also ich finde diesen faszinierenden Tag der Wintersonnenwende immer ganz interessant. Ich gehe auch an dem Tag ganz gern in die Berge und mache eine Wanderung, soweit es je nach Schneemöglichkeiten oder Witterungsmöglichkeiten möglich ist, weil es ist ein unheimlich ruhiger Tag, und wenn man ein bisschen neben den bekannteren Routen wandert, dann ist die Welt dort wirklich sehr mystisch und sehr klar, farblos, oder die Farben sind so verschwunden, es ist alles grau-weiß, hat so einen grafischen Charakter, die Landschaft. Also das ist eins, was ich sehr gern mag. Dann natürlich Weihnachten ist Familie und Kinder, wir treffen uns dort und haben auch Essen und so weiter und feiern da gemeinsam. Und Silvester gehe ich selber unheimlich gern auch mit meiner Frau in die Berge. Es gibt einige Hütten, die auch an Silvester ein Angebot haben und man kann dann schön essen und dann anschließend rausschauen und in der Nacht vom Berg absteigen. In der Bergnacht gibt es wirklich eine große Veranstaltung mit unseren Lesungen auf dem Bauernhof vom Jörg Hahn, der dort einen Bildungsbauernhof in Oberbayern betreibt.
Wenn jemand nun zum ersten Mal über diesen Podcast zum Thema Rauhnächte kommt und sich interessiert, wie kann man Zugang dazu finden? Was würden Sie einem empfehlen, der sagt, wow, ich möchte das auch ganz gerne mal ein bisschen erleben, diese Stimmung der Rauhnächte oder dieser Sagen oder das, was man praktizieren kann? Ja, wo kann man einsteigen und wie?
Also neben meinem Buch finde ich sehr schön die Publikationen, die der Gerald Huber macht. Der hat zum Beispiel ein Buch Rauhe Nächte, stille Tage geschrieben und hat auch ein sehr großes Werk über die Geschichte von Weihnachten, die sehr stark in die römischen Zeiten auch noch weit zurückgreift, geschrieben, über Hell und Dunkel, über die Geschichte des Feierns und so weiter. Also den schätze ich sehr, Gerald Huber, als literarischen Einstieg. Und ansonsten die Perchtenläufe und die hier stattfinden, ich nenne es mal die Friesinger Fratzen, mit denen wir auch eine Veranstaltung machen, die sind ein schönes Erlebnis letztendlich, um diese Wildheit und diese mythologische Tiefe dieser Tage etwas mitzuerleben, dabei auch was zu trinken, mit denen zuzuschauen, wie die mit Masken umgehen und wie die tanzen. Also das ist eine weitere Möglichkeit, dort einzusteigen.
Karl-Heinz Hummel, Autor des Buchs Rauhnachtssagen aus Bayern und Tirol, erschienen im Alitera Verlag. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und das wollen wir nicht beenden, ohne noch einmal auf die Opening-Sequenz sozusagen zurückzukommen, die Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Musik aus den Rauhnachtstagen, ein bayerisches Live-Hörspiel. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank auch, hat mich sehr gefreut.
Wenn die Zeit so stark verweht, wenn das Jahr aufs End zugeht, wenn der Bergwald eisig schweigt, wenn die Sonne sich kaum mehr zeigt,
wenn die Geister rum sich treiben, wenn die Toten Kegel scheiben, wenn vorübergeht das Jahr, ja, dann sind die Rauhnächte da.
Sonn wendet sich zur Thomasnacht, da beginnt die Geistermacht. Leg dich falsch ins Bett hinein, auf dass dir dein Schatz erscheint.
In der Christnacht ist soweit. Ritt des Viech und prophezeit. An Silvester heut die Stadt, da geht's um die wilde Jagd.
Kleine Kinder zerrissen's Gewand, die Frau Bercht zirkt umeinand. Schenkst dir Brot und Butter dick, dann bringt's nächstes Jahr dir Glück.
Raucht's die Stuben, raucht's das Haus.
Raucht's die Besengeistern aus.
Raucht's gut aus, sonst tut's euch leid.
Rauhnacht, Rauhnacht, Rauhnachtszeit.